Deutschlandfunk. Streitkultur.
Manchmal heißen sie nur Schnucki, Putzi, Mausi oder Bello, manchmal auch Herr Schmidt, Tinkerbell oder Choupette. Rund 34 Millionen Haustiere leben in Deutschland, schätzt der Industrieverband Heimtierbedarf. In rund der Hälfte aller Haushalte leben hierzulande tierische Mitbewohner. Besonders beliebt sind nach wie vor Katzen und Hunde, aber auch Kleintiere wie Hamster oder Meerschweinchen. Aber auch exotische Tiere werden immer beliebter, von Spinnen über Kapuzineräffchen bis hin zur Königspython. Dabei stellt sich oft genug die Frage, ist das tatsächlich Tierliebe oder sollten wir vielleicht auf Haustiere doch eher verzichten, weil die Tiere Freiheit brauchen und vielleicht nicht in Käfigen leben wollen. Unser Thema deshalb heute: Heimtierhaltung, Tierliebe oder Tierquälerei. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei der Streitkultur. Über 2 Milliarden Videos findet man im Netz inzwischen, wenn man nach dem Stichwort Katzen oder Cats sucht. Und ich gebe zu, während der Vorbereitung dieser Sendung, da habe ich auch das ein oder andere niedliche Katzenvideo entdeckt. Aber es finden sich natürlich auch massenhaft Videos zu niedlichen Hunden, über die Faszination der Reptilienhaltung, aber eben auch viele Videos, die Leid thematisieren, das angeblich durch die Heimtierhaltung entsteht.
Haustiere sind schon eine tolle Sache. Sie halten uns fit, schmusen mit uns und sind treu mit uns verbunden.
Denn die alles entscheidende Frage ist, welches Tier passt zu mir?
Welches Reptil wird dein Terrarientier?
Ich wollte Katzen haben, ich fand Katzen toll.
Dass Ratten tolle Haustiere sind, das habe ich mir schon immer gedacht.
Die 8 süßesten Hunderassen.
Es wurde alles immer niedlicher, immer mehr gedrungener und dadurch explodierten diese Probleme.
Überzüchtete Rassen leiden immer mehr unter Gelenk-, Gebiss- und Atemwegserkrankungen.
Eine Schlange allgemein ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie so ein Hund oder eine Katze.
Dass nahezu 100% der exotischen Heimtiere Krankheiten aufweisen, die auf eine falsche Haltung zurückzuführen sind.
Na, es geht nur um uns bei den Tieren, nicht um die Tiere. Reiner, purer Egoismus.
Unser Thema heute in der Streitkultur: Heimtierhaltung, Tierliebe oder Tierquälerei. Über das Thema streiten mit mir heute, zugeschaltet aus Stuttgart, Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA. Sie ist dort Referentin für den Bereich tierische Mitbewohner. Herzlich willkommen, Frau Hoger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und aus Hannover zugeschaltet ist Peter Kunzmann, Professor für Tierethik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, Herr Kunzmann.
Ja, guten Tag, vielen Dank.
Bevor wir in die Diskussion gehen, hat jeder in der Streitkultur die Gelegenheit, seinen Standpunkt in einem kurzen Eingangsstatement zu umreißen. Den Anfang macht dafür heute Jana Hoger von Peter. Frau Hoger, was halten Sie als Tierschützerin von der Haustierhaltung?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, denn welche Tiere hier in Deutschland ein artgerechtes Leben führen, da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort. In unseren deutschen Wohnzimmern finden sich ja die unterschiedlichsten Tierarten. Wir haben es eben schon gehört, vom Meerschweinchen über die Katze bis zu exotischen Tierarten wie dem afrikanischen Weißbauchigel. Das Problem ist sicherlich hier, dass es keine ausreichenden Gesetze gibt, die zum einen die Haltung reglementieren und sogar vielleicht auch noch gewisse Tierarten verbieten. Da setzen wir uns stark dafür ein. Das muss sich tatsächlich etwas in dieser Haltung verändern. Denn wir sind der Meinung, dass eben jedes Lebewesen als Individuum betrachtet werden muss, dem ganz eigene Rechte zustehen und dessen Bedürfnisse zum einen respektiert werden müssen, aber die auch eben verstanden werden müssen von uns Menschen.
Herr Kunzmann, Sie haben jetzt die Gelegenheit zur Gegenrede. Wie sehen Sie als Tierethiker die Heimtierhaltung?
Na, zuvorderst würde ich sagen, dass die Heimtierhaltung, also das Leben in unmittelbarer privater Nähe zu Tieren, für viele Menschen in Deutschland zunächst mal ein Born von ganz großem Glück ist. Also auch von lebenslangen Bindungen, von sehr intensiven Mensch-Tier-Beziehungen. Wir machen gerade auch ein Projekt, wo es um die Trauer um Tiere geht und da sieht man es nochmal sehr deutlich. Viele Menschen hängen ganz stark an ihren Tieren und das ist für sie ein wunderbares, ein beglückendes Erlebnis. Zuallererst und dann natürlich auch unter der Bedingung, dass sie es mit den Tieren richtig machen, so dass es auch für die Tiere ein komfortables, beglückendes Leben sein kann. Und dass das möglich ist, halte ich für gegeben, wenn man es richtig anstellt. Und da liegt die besondere Verantwortung des Menschen. Aber wenn er die einhält, habe ich zunächst mal gar nichts gegen Haus- oder Heimtierhaltung.
Sie haben jetzt gerade schon die enge Bindung angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, so ein Wort wie Tierliebe, das ist wissenschaftlich vermutlich relativ schwer zu fassen, Herr Kunzmann, oder?
Ja, es ist sehr schwer zu fassen. Es ist vor allem eben, woran sollte man es messen? An der Selbstauskunft der Menschen. Die sagen natürlich, natürlich habe ich mein Tier lieb. Aber das sagen auch Menschen, die ihr Tier trotzdem vernachlässigen und nicht richtig pflegen. Also das mit der Tierliebe ist schwierig zu erfassen. Wie gesagt, wir haben gerade ein Projekt, da geht es um die Trauer um Tiere. Und da merkt man dann, an dem Feld zum Beispiel schon, wie stark das bei manchen Menschen in das Leben eingewoben ist und wie sehr sie an ihrem Tier hängen.
Was ist denn der Grund, warum wir überhaupt Haustiere, Heimtiere halten?
Also historisch war es wohl so, dass alle Tiere, die der Mensch sich zu eigen gemacht hat oder in seine Umgebung gelassen hat, natürlich erstmal einen Nutzen hatten. Und das kann man eigentlich nur mal gut sehen bei den Gebrüdern Grimm. Da heißt es auch von der Katze, dass sie ertränkt werden soll, weil sie keine Mäuse mehr fängt. Oder vom Hund, der erschlagen werden soll, weil er nicht mehr zur Jagd taugt. Also zunächst hatten sie eine Funktion, aber hatten darüber hinaus eben immer auch die Möglichkeit, Menschen an sich zu binden oder Menschen hatten die Gelegenheit, sich die Tiere in ihr privates Leben zu lassen. Und warum das so eine ganz starke Beziehung wird, da kann man natürlich sehr, sehr viel Überlegung anstellen. Es hat was mit der Ästhetik zu tun, es hat was mit dem Eigensinn von Tieren zu tun. Es hat was von der ganz anderen Art von Tieren zu tun, die aber zugleich dem Menschen so wahnsinnig nahe sind. Und ich glaube, in diesem Spiel von Nähe und Distanz spielt sich auch diese große Sympathie zwischen Menschen und Tieren ab. Und mittlerweile, auch da glaube ich, kann man mittlerweile für den Mitteleuropäer auch schon sagen, dass Tiere ganz starke Projektionsflächen für das eigentlich Gute geworden sind. Tiere gelten als rein, unschuldig. Und gerade bei den Animal Hoardern, also Menschen, die sehr viele Tiere sammeln, die suchen in diesen Tieren, sagen die Psychologen, eine Form von unverstellter, unverkrampfter, vorteilsfreier Liebe, die sie von Menschen so gar nicht kriegen können.
Mhm. Frau Huger, überzeugt Sie das? Ist tatsächlich in den allermeisten Fällen Tierliebe, wie auch immer man sie jetzt genau definiert, der Mittelpunkt der Tierhaltung?
Das ist sicherlich ein Mittelpunkt, den wir natürlich auch begrüßen. Grundsätzlich ist es ja schön, auch einen tierischen Mitbewohner aufzunehmen, wenn man eben die Zeit dafür hat und eben auch die Bedürfnisse des einzelnen Tiers eben respektiert und versteht. Das heißt, auch die Sprache des tierischen Mitbewohners versteht, die Kommunikation so ein bisschen einschätzen kann und auch immer in der Haltung eben dementsprechend diese aufbaut und ja eben auch für dieses Lebewesen artgerecht macht. Man muss es sicherlich abgrenzen. Hier gibt es exotische Tiere, die hier in Deutschland nichts in unseren Wohnzimmern zu suchen haben. Aber das klassische Haustier können wir sicherlich hier in unseren Wohnzimmern gut halten. Da spreche ich aber sicherlich vom Hund oder von der Katze. Beim Kaninchen beispielsweise wird diese Tierliebe oftmals falsch verstanden.
Was wird beim Kaninchen falsch verstanden?
Ja, es gilt ja häufig doch für viele Menschen als perfekter tierischer Freund für das kleine Kind. Da muss man ganz klar sagen, zum einen können Kinder niemals die Verantwortung für Kaninchen oder andere Haustiere allein übernehmen. Und da stellt sich tatsächlich auch noch ein großes Problem dar. In unseren Zoohandlungen finden sich noch etliche tierschutzwidrige kleine Käfige, in denen die Tiere dann oftmals ihr kurzes Leben fristen und werden tatsächlich sogar noch allein gehalten. Kaninchen sind sehr soziale Tiere, die normalerweise in einer Gruppe leben würden. Und all diese Dinge stellen sich oftmals als problematisch dar, weil viele Menschen sich nicht ausreichend Gedanken darüber machen.
Das klingt jetzt aber dann doch so, als ob viele Leute sich das Tier eben nicht kaufen, eben wegen des Tieres, sondern ich sag mal eher aus egoistischen Gründen, weil es ja mein Leben irgendwie bereichert und nett macht. Aber eigentlich geht es gar nicht so richtig um das Tier.
Korrekt. Oftmals geht es nicht ums Tier. Es geht teilweise darum, wenn wir jetzt uns gewisse Hundehaltung angucken, um eine gewisse Selbstdarstellung der Menschen, die gewisse Hunde als Statussymbol benutzen.
Da muss dann der Hund zur Handtasche passen.
Da muss der Hund zur Handtasche passen oder der Hund muss besonders aggressiv aussehen, wird dementsprechend auch erzogen oder eben falsch gehalten oder missbraucht, was ein ganz, ganz großes Problem ist, womit wir ja auch immer wieder in Medien, worüber wir in Medien erfahren.
Herr Kunzmann, der Hund, der zur Handtasche passt, ist der tatsächlich ein Problem oder habe ich das jetzt einfach eben gerade nur ein bisschen arg überspitzt ausgedrückt?
Nein, das haben Sie vollkommen korrekt ausgedrückt und das ist etwas, was mir in diesem Bereich auch erhebliche Sorgen macht, also bis hin zu dem Phänomen, dass ich in der Stadt Menschen begegne, die so einen Hund in einer Tasche tragen und ich sehr geneigt bin, da zu intervenieren, zu sagen, was soll das denn werden? Solange Menschen Tiere halten und sie in ihrer Umgebung so halten, dass es den Tieren gut tut und dass sie das für die Tiere tun, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Der Punkt entsteht darin, wenn das Halten von Tieren mit Zwecken überfremdet wird, die mit dem Tier nichts zu tun haben. Prestige, Ehrgeiz, all die Dinge oder beispielsweise auch Kaninchen halten, damit die Kinder Verantwortungsbewusstsein lernen. Das hat mit dem Kaninchen nichts zu tun. Da wird das Kaninchen verzwecklicht und da ist dann der Missbrauch nicht weit. Und insofern kann ich das mit dem Hund sehr gut verstehen, dass manche Menschen offensichtlich Hunde in allererster Linie danach auswählen, welchen Eindruck sie damit bei irgendwem versuchen zu erreichen. Und das ist dann oft nicht die richtige Rasse für genau diesen richtigen Menschen.
Aber grundsätzlich ist es ja durchaus so, wir suchen uns als Mensch unsere Haustiere aus und haben die dann über Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise domestiziert. Die haben sich ja auch verändert, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwiefern würden denn eigentlich die Haustiere von heute überhaupt mit sowas wie Freiheit zurechtkommen?
Also das ist eine schwierige Frage, ob sie damit zurechtkommen. Wenn sie es wirklich polemisch zuspitzen, gibt es Menschen, die sagen, Straßenhunde sind domestizierte Tiere, die in Freiheit sehr gut zurechtkommen. Das ist eine Frage, was heißt in Freiheit zurechtzukommen? Irgendwie überleben vielleicht, ja. So zu überleben, dass wir dem gerne zuschauen würden, wahrscheinlich nicht. Also das ist eine andere Frage. Und gerade bei den Hunden, wie Sie es ansprechen, da ist eben durch die Domestizierung, und das ist, was viele Menschen, die auf Rassehunde Wert legen, mit eingegangen ist, eben auch durch die Zuchtwahl, sind auch spezielle Eigenschaften und auch spezielle, wenn Sie wollen, Psychogramme in diese Tiere gekommen. Und die sind dann schon relativ stark an das angepasst, was Menschen mal von ihnen haben wollten.
Frau Hoger, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, das Sie bei der Zucht stört. Zucht scheint ja offenbar überhaupt so ein bisschen so ein Feindbild von vielen Tierschützern sein. Da heißt es immer, man sollte nicht beim Züchter kaufen. Sind das alles böse Menschen?
Das Problem ist bei der Zucht, dass wir einfach eine wahnsinnig hohe Zahl an Tieren haben, die in deutschen Tierheimen sitzen, wenn wir uns jetzt nur das Problem in Deutschland angucken. Wir haben etwa 300.000 Tiere, die hier jedes Jahr in deutschen Tierheimen landen. Davon sind etwa 80.000 Hunde. Viele dieser Hunde landen eben in Tierheimen, weil sie ganz spontan zum einen im Internet gekauft werden oder vielleicht auch beim Züchter. Viele Menschen machen sich vielleicht nicht vorher genug Gedanken darüber, wie ein Zusammenleben auch über viele, viele Jahre mit dem Tier funktionieren kann. Deswegen sprechen wir uns ganz klar dafür aus, dass Menschen Tierheime besuchen sollten und eben auch ein Tier aus einem Tierheim adoptieren. So kann ich auch vielleicht meinen tierischen Mitbewohner dann besser kennenlernen. Qualzuchten sind ein ganz, ganz großes Problem.
Was ist das, eine Qualzucht?
Das bekannteste Beispiel ist der Mops oder die französische Bulldogge mit den kurzköpfigen Gesichtern, die eben teilweise lebenslange Schmerzen oder Leiden haben aufgrund dieser Rückzüchtung. Nur damit sie eben vielleicht für manche Menschen besonders niedlich rüberkommen, weil sie die großen Augen haben und diese ganz kurze Stupsnase. Viele Tiere können aus dem Grund eben nicht ausreichend atmen, können nicht im Liegen schlafen. Und wenn man sich überlegt, was für katastrophale Zuchtzustände das sind, dann ist eigentlich die Frage, wir haben eine gesetzliche Vorgabe, dass Qualzuchten verboten sind, aber da wird natürlich trotzdem noch nicht gesetzlich entsprechend durchgegriffen.
Herr Kunzmann, Qualzucht, das ist ja schon ein recht polemisches Wort. Ist das was ein Großteil der Züchter in Deutschland macht?
Ja, das würde ich nicht sagen. Ein Großteil nicht. Und vor allem bei der sogenannten Qualzucht mit allen Problemen, die dranhängen. Das sind schon Formen, wo es jetzt auch nicht nur auf die Umstände der Züchtung selber ankommt, sondern wirklich auch auf die Formen, die man versucht, mit Zucht in diese Tiere zu kriegen. Und das sind die beiden genannten französische Dogge und Mops durchaus auch Wesen, wo man nicht Tierarzt sein muss und sagen, da haben die Tiere ein massives Problem mit. Wenn so ein Mops neben ihnen steht und nach Luft ringt, frage ich mich tatsächlich, was der am anderen Ende der Leine steht, sich eigentlich dabei denkt.
Aber grundsätzlich
kann es nicht sein für den Hund.
Aber grundsätzlich ist es schon legitim, auch Tiere auf ein bestimmtes Aussehen hin zu züchten, nach Ihrer Meinung?
Ich weiß nicht, Aussehen war noch nicht so das Ziel, vielleicht auch, aber entscheidender Maßstab, und das ist eben auch die Abgrenzung zur Qualzucht, entscheidender Maßstab ist zum einen, dass die Tiere, die dann aus dieser Zucht rauskommen, in sich gesund und lebensfähig sind, und das ist ja gerade die Idee bei Qualzuchten und bei dem Versuch, sie zu verbieten und gesetzlich einzudämmen, dass das nicht mehr der Fall ist, dass sie, wie Frau Hoger sagt, Leiden und Schäden mit sich tragen. Also wenn es leidfrei ist, zum einen, und die andere Pointe besteht natürlich darin zu sagen, dass wenn Menschen Tiere halten wollen, gerade wenn sie Hunde halten wollen in ihrer nächsten Umgebung, natürlich auch darauf achten wollen, dass es Tiere mit bestimmten Eigenschaften sind. Und dazu hat Zucht auch schon immer gedient.
Frau Hoger, Sie hatten eben darauf hingewiesen, wenn, sollte man möglichst Tiere aus dem Tierheim sich holen und da könne man eine gute Beziehung mit dem Tier aufbauen, das Tier gut kennenlernen. Auf der anderen Seite stellt sich da natürlich die Frage, ich halte natürlich trotzdem ein Tier in Gefangenschaft bei mir, ich habe dem die Freiheit weggenommen. Wie kann das denn eigentlich okay sein?
Das kann in dem Sinn okay sein, weil einfach ganz, ganz viele Tiere auf eine zweite Chance warten. Wenn wir uns in Tierheime, wenn wir einen Blick in Tierheime werfen, sehen wir eben viele ganz, ganz nette Tiere, die sicherlich diese Chance auch verdient haben. Und ja, vor diesem Hintergrund ist es so ein bisschen fraglich, wie ein Züchter agieren kann, dem steht tatsächlich ja das Profit vor dem Tierwohl, wenn er sagt, er vermehrt weiterhin Tiere, obwohl wir wirklich eine Masse an Tieren haben, die ein gutes Zuhause verdient hätten.
Auf der anderen Seite haben natürlich auch viele ganz normale Menschen zu Hause ein Rassetier und sagen, na, das lasse ich jetzt von einem Rassetier auch decken und dann kriegt das Kinder und die verteile ich dann weiter. Da ist man ja nicht der böse Rassehundezüchter, der vielleicht jetzt nur aus Profitgier das macht und der sowieso vielleicht gar nicht so böse ist, wie es jetzt eben gerade geklungen hat.
Da ist man trotzdem wahrscheinlich der Mensch, der dann versucht, dieses Tier zu verkaufen oder den Welpen zu verkaufen. Dann kommen wir auf die nächste Problematik mit den Internetplattformen wie eBay Kleinanzeigen oder Quokka, bei denen dann die Tiere verkauft werden. Das heißt, oftmals ja auch in großem Stil, da haben wir ganz, ganz viel mit illegalem Welpenhandel zu tun, bei dem wir nicht wissen, woher die Tiere tatsächlich stammen. Ja, jeder Mensch, der, sag ich mal, mit dem Tier in dem Sinn Geld verdient, handelt unserer Meinung nach nicht nach dem Tierwohl.
Ihr Verein setzt sich ja auch dafür ein, dass Straßenkatzen kastriert werden, habe ich gelesen. Da sprechen Sie doch eigentlich auch Tieren, auch ähnlich wie jetzt bei den Haustieren, wo Sie sagen, die sollten sich nicht vermehren, so eine Art Existenzrecht ab, oder nicht?
Das ist ein ganz großes Problem mit Katzen, die tatsächlich auf der Straße leben. Es gibt ja auch hier in Deutschland eine ganz, ganz große Population an Katzen, die eben ausgesetzt wurden teilweise und sich dann weiter vermehrt haben. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass eben auch Kastrationsaktionen stattfinden. Teilweise wird es ja in insgesamt, glaube ich, mehr als 650 Städten bereits in Deutschland unterstützt, dass Städte Kastrationspflichten einführen, dass eben dieses Leid der Katzen, die sich ja weiter und weiter vermehren und oftmals an schlimmen Krankheiten leiden oder verunfallen, dass dieses Leid eben vermindert wird. Und da kann man tatsächlich nur mit Kastration gegenwirken.
In dieser Debatte stelle ich mir ehrlich gesagt auch immer mal wieder die Frage, wenn wir die gleichen Maßstäbe bei Menschen anlegen würden, dann müsste man an so ein böses Wort wie Zwangssterilisation denken. Ist das einfach so, wir können über Tiere und im Zweifelsfall auch über die Haustiere da anders verfügen als über Menschen, Herr Kunzmann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das tun wir ohne Zweifel. Und die ganze Diskussion, die wir jetzt führen, wird früher oder später, wenn Sie das auf diese Frage zurückführen, daran hängen, ob wir uns anmaßen, die Lebensverhältnisse von Tieren zu bestimmen, die wir nicht befragen können, jedenfalls nicht direkt, auch nicht befragen wollen. Und insgesamt hängt die ganze Frage auch, ob wir Tiere als Companion Animals in unsere Umgebung setzen.
Also sehr als stark, eine Art Gegenüber, ja, genau, als Begleittier.
Als Begleittier. Dass wir tierliche Begleiter in unserer Umgebung haben, ist selbstverständlich eine Auswirkung oder ein Ausleben eines von Menschen sich selbst zugesprochenen Rechts, so über Tiere zu verfügen. Wir fragen sie nicht vorher. Umgekehrt, nochmal, wenn ich sage, wenn es eine glückliche Beziehung zwischen Mensch und Tier ist, und die gibt es auch, wüsste ich nicht, was daran verwerflich ist, einem Hund, einer Katze, einem Hund 14, 15 Jahre eines Lebens in einem Familienverband zu führen, in dem er sich wohl und sicher fühlt. Ich kann daran eben zunächst auch nichts Verwerfliches finden.
Mhm. Macht es für Sie denn einen Unterschied, ob es tatsächlich um klassische Haustierrassen geht, also ich sag mal Hund, Katze, Maus, oder doch eher um exotische Tiere wie Schlangen oder Spinnen oder sonst was, wo die Haltungsbedingungen ja durchaus diffiziler sind, Herr Kunzmann?
Eben, die Haltungsbedingungen sind diffiziler, das macht einen Unterschied, aber es macht prinzipiell mal keinen Unterschied in meiner Sicht. Jeder, der ein Tier hält, hat es bedürfnisgerecht zu halten, so steht es im Tierschutzgesetz. Es gibt Leute, die können das auch mit exotischen Tieren. Das würde ich eben gerade nicht an der Tierart festmachen, sondern wirklich an der Angemessenheit der Haltungsbedingungen, unter denen diese Tiere leben. Die können bei Exoten schwieriger herzustellen sein, man muss mehr wissen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir verlassen uns eben auch drauf, dass Hunde, Katzen und Goldhamster domestiziert sind und dass wir schon wissen, wie es denen geht. Und gerade da sehe ich eben eine Quelle von ganz großen Tierschutzproblemen, die ich ganz einfach mit Ignoranz beschreiben würde. Wir verlassen uns darauf, dass Menschen das schon können, weil die Tiere ja ganz normal in der Obhut des Menschen leben. Und genau da passieren dann eben auch ganz viele schräge Dinge mit den Tieren, die den Tieren nicht gut tun, eben weil wir sie nicht gut genug kennen und es unterschätzen, wie anspruchsvoll diese Tierhaltung sein kann.
Ich glaube, Frau Hoger möchte zu dem Punkt mit den exotischen Tieren, glaube ich, noch was sagen. Ich glaube, da stimmen Sie definitiv nicht überein, oder?
Ganz und gar nicht. Da muss ich tatsächlich sagen, jedes Jahr kommen 850.000 exotische Wildtiere hier nach Deutschland. Das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die rausgegeben werden. Davon stammt tatsächlich noch ein erheblicher Teil aus der Wildnis. Das heißt, es sind teilweise Sammler, die wirklich die letzten Naturschutzgebiete regelrecht ausplündern. Und da muss man sagen, da muss man auch das nicht mehr akzeptieren. Da kann man auch nicht sagen, da ist eine Haltung möglich, sondern da brauchen wir tatsächlich dringend ein Verbot von der Haltung von exotischen Wildtieren in unseren Haushalten. Wir können uns Affen halten, Leguane oder ja sogar teilweise Tiger. Und da brauchen wir dringend gesetzliche Regelungen.
Nun haben Sie jetzt gerade explizit gesagt, dass da Wildtiere eingefangen werden. Mhm. Aber es gibt solche exotischen Tiere natürlich auch inzwischen aus Zuchten. Wäre das nicht dann in Ordnung?
Tatsächlich werden für diese Zuchten auch immer wieder Nachzuchten gebraucht und da kommen eben dann wieder andere Tiere aus der Wildnis ins Spiel. Das heißt, momentan ist diese Nachzucht noch nicht möglich, wenn man diese Nachzucht ohne Tiere aus der Wildnis machen möchte.
Aber kann ich denn Ihrer Meinung nach ein exotisches Tier, unabhängig davon, ob es jetzt gefangen wurde oder nicht, kann ich es denn artgerecht halten?
Tatsächlich nein. Also das sind einfach Tiere, die wahnsinnig sensible Ansprüche haben an ihre Umgebung, die wirklich ja die Wildnis noch gewohnt sind. Teilweise werden die von Menschen hier in deutschen Haushalten vor den Fernseher gesetzt. Da muss man sich fragen, wie kann das irgendwie noch tiergerecht sein? Und aus diesem Grund ist die Haltung für uns absolut abzulehnen.
Herr Kunzmann, macht das für Sie denn bei den exotischen Tieren auch einen Unterschied, wo sie herkommen, ob sie aus irgendeiner Art von Zucht kommen oder in der Wildnis eingefangen werden?
Selbstverständlich ist das eine andere Frage. Wenn ich Wildbestände plündere, um hier und dann zum Teil auch einen erheblichen Teil, das muss man nicht leugnen, illegal auch Tiere zu handeln, das gibt es ja auch in großen Mengen. Also dann sind es nicht nur Tierschutz, sondern auch Artenschutzvergehen. Wenn das alles stattfindet, ja, das macht einen großen Unterschied. Aber wie gesagt, ich bezog mich allein darauf zu sagen, dass die Haltungsbedingungen eines Tieres in unserer Umgebung ihren Maßstab im Wohlbefinden des Tieres haben. Und das halte ich prinzipiell jetzt auch mal für Tieren weniger geläufiger Arten für denkbar und machbar. Ich will nicht mal sagen für alle. Auch das ist eine Frage im Detail, wie anspruchsvoll so eine Tierart ist. Und die Tierärztliche Einigung für Tierschutz beispielsweise hat mal ein Handbuch gemacht für die Rack-Haltung von Schlangen, was schon ein sehr, sehr spezielles Thema ist. Und das Ding hat 120 Seiten, weil die von Art zu Art zu Art durchgegangen sind und sagen, unter welchen Bedingungen ist das überhaupt möglich.
Unser Thema heute bei der Streitkultur: Heimtierhaltung, Tierliebe oder Tierquälerei. Frau Hoger, Zeit für ein kurzes Schlussfazit. Kann man irgendwie Heimtiere artgerecht halten und welche Einschränkungen gibt es?
Klassische Heimtiere lassen, wie Hund oder Katze oder auch das Kaninchen, lassen sich bestimmt hier auch artgerecht halten. Aber trotzdem müssen wir als Menschen uns immer fragen, werden die Bedürfnisse des einzelnen Lebewesens eben respektiert und auch verstanden? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass sich jeder Mensch eben auch darüber Gedanken macht, bevor er ein Tier adoptiert.
Herr Kunzmann, Sie sehen das noch ein bisschen differenzierter. Sie sagen, grundsätzlich kann man eigentlich praktisch jedes Tier zu Hause halten.
Ja, das habe ich nicht gesagt. Also, wie gesagt, der entscheidende Maßstab ist, ob ich Tiere bedürfnisgerecht halten kann. Und das hängt, wie gesagt, nicht wesentlich von der Tierart ab, sondern tatsächlich von der Befähigung. Und das ist das Allerwichtigste überhaupt, der Befähigung des menschlichen Halters, diese Haltungsbedingungen herzustellen. Das setzt je nach Tierart eine Menge Wissen voraus. Und wie gesagt, das, was ich bedauere, ist, dass dieses Wissen eben auch nicht gleichmäßig verteilt ist unter denen, die ganz konventionelle Haustiere halten.
Eine allgemeingültige Antwort, ob es nun also Tierliebe oder Tierquälerei ist, werden wir heute nicht mehr bekommen. Trotzdem hat das Gespräch vielleicht gezeigt, dass vermeintliche Haustiere in Deutschland doch erstaunlich oft leiden müssen und bei den Haltern eben nicht immer die Tierliebe im Mittelpunkt steht. So, am Schluss unserer Sendung steht jetzt wie immer die Frage, was haben Sie eigentlich von den Argumenten der Gegenseite mitgenommen? Herr Kunzmann, zuerst an Sie die Frage, gibt es ein Argument oder einen Gedanken von Frau Hoger, den Sie aus diesem Gespräch mitnehmen?
Also ich nehme es sehr ernst zu sagen, bei der Exotenhaltung, wo die Tiere herkommen, das ist eine große Frage, die erst geklärt sein muss, bevor man über die Legitimität nachdenkt, ganz klar. Die zweite Perspektive, die ich immer noch nicht richtig verstehe, ist, selbst wenn wir alle Tiere aus dem Tierheim nehmen, wir haben sehr viel mehr Tiere, als die in den Tierheimen sitzen. Und dann wäre eine Frage, ob wir die Tiere dann nicht legitimerweise einfach züchten sollen, wie wir es bis jetzt getan haben.
Frau Hoge, auch an Sie die Frage. Gibt es vielleicht ein Argument oder einen Gedanken von Herrn Kunzmann, der Sie besonders überzeugt hat oder vielleicht zum Nachdenken gebracht hat?
Mich hat es besonders überzeugt, dass wir uns da einer Meinung sind, dass tatsächlich Menschen sich über die Bedürfnisse der Tiere vorab informieren müssen. Und ich denke, ja, wir waren doch in den meisten Punkten uns sehr, sehr einig.
Ja, das ist bei der Streitkultur eigentlich nicht der Sinn der Sache, aber trotzdem schön, dass wir so ein lebhaftes Gespräch hatten. Heute unsere Streitkultur zum Thema Heimtierhaltung, Tierliebe oder Tierquälerei. Vielen Dank an meine beiden Gäste, Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA und Peter Kunzmann, Professor für Tierethik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Und mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.